Heute starten wir mit einer kleinen Aufgabe in diese 29. Podcast-Folge. Wenn's geht, schließt mal bitte kurz die Augen. Spannend, wie man gleich alles ein wenig anders wahrnimmt, oder? Es heißt ja sehr oft, wenn man nicht viel oder nur wenig sieht, hört man gleich viel mehr. Und heute dürft ihr wieder eure Ohren spitzen. Nicht nur, weil ihr ein Telefoninterview mit nicht perfekter Qualität hören werdet, sondern auch, weil unser Gast Spannendes zu erzählen hat. Er ist 57 Jahre alt, sehbehindert, Paralympicsieger im Judo, Vizepräsident des Oberösterreichischen Judo-Landesverbands und immer noch leidenschaftlich mit dem Kampfsport verbunden. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Walter Handl. Wir haben ja eigentlich gestern schon geredet und ich wollte eigentlich fragen, ob wir das Gespräch über Zoom aufnehmen können. Und dann ist mir später erst eingefallen, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist. Ist das schwierig? Einfach nur wegen der Technik oder weil man das ja eigentlich sehr schwer...
Es interessiert mich von der Technik ja nicht wirklich. Und ja, ich bin kein Freund, wenn ich selber sehe. Zoom habe ich eigentlich selber nie gemacht. Also wenn ich jetzt ein Zoom-Meeting gehabt habe, jetzt die letzten 1,5 Jahre, wenn ich das war, dann bin ich meistens zu meinem Sohn gefahren oder zu einem Freund von mir, wo ich da teilgenommen habe, selber daheim habe ich es eigentlich nie gemacht.
Gibt es denn eigentlich viele Hürden für Sehbehinderte im Alltag oder wie ist das bei dir?
Nein, ich glaube, es gibt so sehr viele Sehbehinderte, die sich sehr mit der neuen Technologie auseinandersetzen. Aber ich bin halt nicht der Typ dazu, also mich interessiert es eher weniger. Ein Mensch, der sich gerne unter Leid ist oder sich nicht mit Leid trifft oder so, so redet halt miteinander. Dass wir übertun oder so.
Das verstehe. Du hast ja eine Sehbeeinträchtigung mit nur 10% Sehfähigkeit, falls ich das richtig verstanden habe. Was kann ich mir denn darunter vorstehen?
Nein, ich glaube schon, dass ich klar sehe. Ich kann es ja auch nicht sagen, wie es ihr sagt, gell? Aber ich glaube schon, dass ich klar sehe, aber halt nicht so weit. Also ich muss ja viel weiter zugehen, als ich was sehen kann. Also was du auf 10 Meter lesen kannst, muss ich nicht auf einen Meter oder einen halben Meter zugehen.
Gibt es denn eigentlich auch Dinge, die du durch die Sehbehinderung besonders gut kannst?
Ja, ich glaube, ich kann gut zuhören. Ich glaube, dass ich eigentlich sonst eigentlich ganz ein normaler Mensch bin, glaube ich. Ziemlich gut zuhören kann. Gut.
Du bist ja sehr viel auch um die Welt gereist.
Ich bin manchmal viele Dinge nicht froh, dass ich wirklich viel daheim bin, wenn man viel reisen muss. Und ich reise privat fast nicht. Also ich meine, ich fahre nie in Urlaub, ich bin am liebsten daheim eigentlich. Und Urlaub.
Das habe ich gelesen, vor allem auch, wenn man so viel unterwegs ist, dann ist man doch froh, wenn man wieder mal eine Zeit daheim verbringen kann.
Ja. Man ist nicht so lange aus bei mir, dass ich so intensiv war. Also das ist ja 20 Jahre so, aber es war halt viel unterwegs.
Gibt es einen Vergleich, den du ziehen kannst, zwischen wie barrierefrei und behindertengerecht das eigentlich in anderen Ländern ist, im Vergleich zu Österreich?
Ich glaube, dass man in Österreich gar nicht schlecht aufgestellt sind für Behindertengerecht. Also ich glaube, dass wir sehr gut liegen im internationalen Vergleich.
Ja.
Es ist sicher in vielen anderen Ländern noch schlechter. Und besser habe ich es eigentlich fast nirgends erlebt wie in Österreich.
Okay. Du bist mit 15, habe ich gelesen, weggegangen, um eine Bäckerlehre zu machen. Und ich habe gelesen, du hast das 5 Jahre ausgeübt. Jetzt stelle ich mir das total schwer vor. Nicht nur, weil man so früh aufstehen muss, sondern auch, weil das ja schwierig ist, die Farben da zu sehen. Wie war das bei dir?
Naja, es ist Bäcker, das war ein Vergleich mit Konditor. Also, darum war ich mit Konditor geworden, weil das natürlich mit der ganzen, spielt das viel mehr Rolle mit Verziererei und mit den ganzen Dingen und Schriften und das Wissen, was man drauf macht. Also das hätte ich auch nicht können. Mhm. Aber Bäcker ist eher ein grob motorischer Beruf, sage ich einmal. Und das größte Problem, was wirklich gewesen ist, war einfach wirklich nur beim in den Ofen reinschauen, ob die Sachen fertig sind oder nicht. Gell? Das war wirklich. Aber sonst alles, was auf vor dir liegt, vom Teig her und so, das ist alles super gegangen, weil es natürlich Handarbeit ist und weil man alles greift. Gell? Aber das war natürlich eine Sache, was ich nicht so gern gemacht habe, dass ich die Sachen aus dem Ofen hole, so jetzt mal, ja. Nach Zeit kann man das ja ganz gut auch checken, ja, also meistens funktioniert das eh, und wenn man dann die erste Schaufel da drin heraus hat, dann kann man ja gerne mal schauen, ist es fertig oder nicht, und meistens ist es ja schön ganz offen.
Und danach hast du im Lagerhaus gearbeitet und.
Ich war eigentlich, ich habe damals nach der Bäckerei, ja, habe ich eigentlich um eine Umschulung angesucht für den Sozialbereich gewollt. Und dann habe ich gesagt, es geht halt nicht so schnell und hin und her und habe dann einen Platz gesucht zum Arbeiten, weil so war jetzt am dritten Tag, man sich Bäcker irgendwo nach Weihhofen an dem geschickt, ich war mir zweit und wollte nicht hin, weil beide immer zum Training kommen und meine Freunde sind immer so viel getroffen, jetzt habe ich einfach einen. Ich suche mir einfach einen Job und bin halt da ins Lagerhaus gekommen in der Erntezeit und die haben mir da gerade gesagt, dass ich 2 Monate kann ich da arbeiten, weil da brauchen sie den. Und da sind jetzt 7 Jahre draus geworden, bis das dann irgendwann die angerufen hat und gesagt, ich kann jetzt eine Umschulung machen.
Und das hat dich dann wahrscheinlich total gefreut, oder? Dass du endlich die Umschulung kriegst?
Total. Ja, zuerst einmal war ich sehr verwundert, weil man denkt, mir hat es eigentlich im Lagerhaus schon recht gut gefallen. Aber eigentlich habe ich dann gedacht, ja, ich wollte es eigentlich immer im Sozialbereich schauen. Was arbeiten und dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, was auch gewusst. Also,
wieso im Sozialbereich?
Muss ich auch sagen, also schönste Beruf, was ich mache ich jetzt gerade. 28 Jahre.
Also der Beruf in dem Bereich, wo du im Behindertenpädagogen.
Sozialbereich, wo ich jetzt arbeite, ja.
Was macht dir so viel Spaß daran?
Was so viel Spaß macht? Ja, mit Leuten einfach arbeiten. Also mir dachte ich einfach, es gibt keine Routine mit in dem Bereich, weißt, dass jeder Tag anders ist. Du bist in der vollen Arbeit, du weißt ungefähr, was zum Tun ist, aber du weißt nie, was erwartet die wirklich, wie sind die Leute drauf, was ist halt zu machen. Es kommen so viele unvorhergesehene Sachen daher und du musst immer reagieren und das ist einfach so interessant in der Arbeit. Und mit Leuten arbeiten ist einfach so interessant.
Das machst du eigentlich schon dein ganzes Leben, nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Judo.
Ja, natürlich. Judo ist natürlich auch immer wieder so, und das taugt mir auch, weil ich einfach immer, man da ist wirklich der Ding, dass ich immer mit jungen Leuten arbeite, gell, im Judo. Und ich irgendwie den Kontakt zu der Jugend jetzt wirklich verliere, und mir interessiert das auch, ich mag unsere jungen Leute, ist sogar immer, wenn mir gesagt, die Jugend von heute ist nicht mehr das wie früher. Ich wollte die Jungen immer vor den Stangen, weil die Jungen leider super heutzutage. Es gibt ja überall schwarze Schafe, nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den Helden. Und darum arbeite ich auch gerne im Sportbereich mit jungen Leuten. Mich interessieren die Themen auch für die Jungen. Und so. Man kann nicht durchsteigen mit einer, und das muss ich auch nicht, weil meine Leben nicht mehr zusammen, aber im Training und so kann man super zusammen oder bei den Wettkämpfen oder wenn man mal übers Wochenende weggefahren ist, ein Turnier oder so. Ja, und macht das voll viel Spaß. Oder ich will sie werden, was mit einer Arbeit machen, was mit einer. Bleibt man, glaube ich, selber ein bisschen jünger einfach.
Du hast einmal gesagt, das Judo, also das war so ein Motto von dir, Judo kann man auch leben. Was meinst du denn damit?
Ja, Judo ist eine Philosophie. Also, das kann man, wenn man es lang genug macht, einfach ein eigenes Leben integrieren. Also, da gibt es ja verschiedene Sachen, wie zum Beispiel nachgeben und versiegen. Ja, man muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Man muss Sachen ausstecken können, aussitzen können, abwarten können, mal drüber schlafen können. Und dann erst nicht gleich, weil ich gerade vorweg bin, jetzt gleich an Würfel anfangen, sondern einmal bis 10 zählen und dann was sagen oder solche Sachen. Weißt du, einfach, wo man sagt, und man muss nicht immer, sag jetzt mal, die Hierarchie ganz umstehen, ja. Man ist ja unten auch gut aufgekommen, sag jetzt mal, ich war gern so das Bodenpersonal zum Beispiel. Also für mich wurde aber nie angesprochen, dass ich irgendwo Chef hier oder so oder eine Leitung übernehme oder so. Sondern einfach viel lieber unten arbeite an der Basis, ja. Kann man viel Parallelen einfach an den Schuhen ziehen. Also, aufstehen wieder, wo man hinfällt, weißt du, so, Schicksalsschläge hinnehmen. Kämpfen sowieso, man, das braucht man immer wieder, wenn man irgendwas hat im Leben, also man, mir geht es gut, gell? ich kann jetzt von mir halt ein Beispiel nehmen, aber ich denke mir, kommt, genau, was ich, was haben, wo man sagt, mit der Liebe ist nicht vielleicht fertig, oder, ja, dann braucht man halt solche Sachen, da muss ich eben anhalten. Ja, ich glaube, das hat schon viel Parallelen damit. Man kann auch Judo relativ lang machen, weil wenn man, wenn man länger ins Training gehe, die sind ja nicht mehr der super Wettkampf oder der super Trainingspartner, so jetzt mal. Aber ich hoffe, ich nicht immer noch was lernen. Und weißt du, ich kann mich immer noch weiterentwickeln, weil halt wieder manche Leute kennenlernen, manche warten für Sachen, wie man was macht und so. Und es hört mich auf, wie es interessant werden.
Dass es nach so vielen Jahren einfach immer noch so spannend ist.
Ja.
Ab 1977 hast du dann eigentlich Judo gemacht. Wie war denn das erste Judo-Training?
Das erste Judo-Training war voll spannend, da war ich voll nervös. Ja. Weil ich natürlich damals schon 13 war, damals hat man nicht so bald angefangen wie heute, wir sind ja schon mit 6, 7, 8 Jahren. Damals haben wir erst so, ja, meistens mit 13, 14, 15 Jahren angefangen. Und da bist du gleich mit den Großen dann angekriegt, weil das war nicht eigentlich, ja, ich habe natürlich gesehen vom Ort und das waren nicht so die Vorbilder, die wahrscheinlich schon vorgegangen sind, dass die haben schon aufgekommen haben oder Motorrad und so. Ja. Und da war schon so ein Respekt gegeben. Und das war natürlich von Anfang an spannend, auch vom ersten Training her, mit wem darf ich das tun und was muss ich das machen. Und ja, weil ich voll denke und dann einfach halt die Leute nach, wenn es Anfang an irgendwie super, weil es das, ja, die wollen noch orientiert ausgehen. Also, warte, ich mache das über Technik. Das ist mein Vorbild oder so, weil das fange ich von Anfang an. Und vom ersten Training war ich schon, weil ich war vorher nie in einem Verein irgendwo, gell? Man war nicht so. Jetzt bei der Feuerwehr waren die legale Ziviale für mich in der Serie. Aber sonst war ich in keinem Verein nie oder so. Aber das war jetzt also das erste Mal, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, aber da kann ich wirklich fast alles machen, ne? Da bin ich nicht beeinträchtigt, da bin ich nicht, das kann ich einfach auch, da greift man sich an und dann kämpft man, und da bin ich eigentlich gleich wie alle anderen.
Jetzt stell dir mal das Training gar nicht so leicht vor. Du hast ja sicher nicht wirklich viele Trainingspartner gehabt, die beeinträchtigt waren, oder?
Nein, habe ich selten gehabt. Nur war ich auf Trainingslager gefahren, da bin ich nach Deutschland gefahren müssen, ja. Irgendwo anders hin, oder in Österreich habe ich immer einen normalen Trainingsbetrieb nicht trainiert. Die habe ich in Österreich gar nicht gehabt.
Und das bringt dann sicher extrem weiter, oder? Weil ja die ja doch ein bisschen einen Vorteil haben gegenüber von dir.
Natürlich, aber du lernst natürlich auch durch das mehr, wenn ich jetzt natürlich durch das, dass ich immer mit uns behindert gekämpft habe, war ein ja, so ein Nationalteam oder so bei den Nichtbehinderten und obwohl ich wieder kämpft, dann bei den Erwachsenen, du hast dann in so also einem Behindertensport, wie dann parallel 92 im Behindertenverband auch gekommen bin, was natürlich ein Riesenvorteil, weil du zu viel Kämpfe hast. Du hast im Behindertenbereich hast du halt 3-4 Meisterschaften im Jahr oder 5, gell? Und ich habe doch fast jedes Wochenende gekämpft, und war viel unterwegs und habe viel Möglichkeiten gehabt zum Trainieren, was nur im Behindertensport trainieren, dazu mal ist, ja. Jetzt ist es sicher schon besser geworden, sag ich mal. Aber so war ich so viele Möglichkeiten zum Training, am Trainingspartner und so weiter.
Hat sich das jetzt heute schon ein bisschen verändert vielleicht? Gibt es jetzt irgendwie mehr?
Ja, ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nur, in Österreich haben wir es leider nicht geschafft, also dass man, ich war selber mal Behindertenreferent im österreichischen Schulaufband, ich habe es auch nicht geschafft, dass ich irgendwelche Sehbehinderten oder blinde Leute zum Schulaufsport bringe, oder zumindest nicht langfristig nur das international kämpfen können. Es waren aber nur einzelne Leute, wo sie dann irgendwo aus der Blindenschule in Wien oder so irgendwo gekommen sind, die aber dann keinen Verein gefunden haben und die weiter da haben. Wo man sich gut entwickelt haben in Österreich, ist im mental behinderten Schule, aber im sehbehinderten Schule leider nicht. Da haben wir es nicht geschafft, aber ich kenne die Struktur in Deutschland ganz gut und da haben wir schon, also ein tolles Team, immer wieder junge Leute, was so integrieren und da tut sich schon viel, also international. Ja, wir haben auch mal so wie, ich komme natürlich jetzt nicht mehr hin, aber ich schaue mal, wenn man so eine Weltmeisterschaft ist oder ist, wenn Paralympics jetzt kommen, schaue ich mir schon die Ergebnislisten an und wie breit gefächert das ist für die Nationen her. Nationen, was halt Friedensschule gemacht haben.
Ja.
Schon sicher viel breiter gefächert. Ja. Also, wo ich sage, so die aus den russischen Ländern kommen dazu, und mir ist Russland auch schon gegeben worden, also, aber nicht so in der Breite oder ja, also viel breiter. Also wird schon viel gemacht in der Richtung, glaube ich. Also, entwickelt sich schon stark.
Jetzt hast du davor gesagt, mental behinderten Judo. Wenn ich das richtig verstanden habe, was ist das genau?
Mental behinderten Judo ist Judo für Mentalbehinderte, für Geistigbehinderte praktisch. Das gibt es in Österreich schon in einige Vereine. Das hat sich ganz gut entwickelt. Da haben wir jetzt wirklich ein paar Stützpunkte schon in Österreich, wo das gut gemacht wird. In Neunkirchen zum Beispiel, in Österreich oder in Hallein. Oder der Steiermark gibt es einen Verein in Kärnten und da haben wir schon einige Vereine, wo halt wirklich auch Leute zu den Special Olympics halt befinden, nicht Paralympics, sondern es ist dann Special Olympics.
Genau.
Und da hatte ich auch viel da in den letzten 20 Jahren, muss ich sagen, in Österreich.
Ja, 20 Jahre mal zurückgehen oder ein bisschen mehr sogar. Du bist 1996 in Atlanta bei den Paralympics angetreten und 2000 in Sydney und hast beides mal Gold geholt. Wie waren die zwei Spiele jetzt im Vergleich?
Ja, es waren sehr unterschiedliche Sachen. Also 1996 war natürlich meine erste Olympiade. Ich war kurz vorher, 1995 war ich Weltmeister das erste Mal. Und war inzwischen schon zweimal Europameister, also die Erwartungshaltung war natürlich in Atlanta schon groß, nur war halt das Medieninteresse damals noch nicht so stark, dass ich so einen extremen Druck gehabt habe. Ich bin da nach Atlanta gefahren, für mich selber, halt, ich habe es genossen, das erste Mal in einem großen Team zu sein, weil sonst war ich zu einer Weltmeisterschaft oder zur Europameisterschaft gefahren, mit meinem Betreuer dort hingefahren, war mit dem Zweiten unterwegs, mit meinem Trainer, und der Olympiade hast du dann einmal ein Team rund um dich von den anderen Sportortlage. Und es ist halt ganz eine andere Welt, wie du kennen lernst. Es ist so im olympischen Dorfleben und andere Sportorten auch nachverfolgen und so. Und andere, von anderen Sportorten, wir schauen bei dir zu, auch beim Judo und so. Und dann bin ich mal so Alleingänger gewesen. Und es war schon ein super Feeling. Und das dann gewinnen dort, war natürlich im Finale gegen einen Amerikaner, war natürlich schon spezial. Ja. Und 4 Jahre später dann in Sydney, da hat sich einfach voll viel dran. Atlanta bis Sydney hat sich so viel dran, weil es einfach, dass das Medieninteresse schon viel größer gewesen. Da war der Druck natürlich dann auch viel größer auf meiner Seite. Da sind dann schon Fans von Österreich noch geflogen, auch nach Sydney und haben dazu geschaut. Und ja, war einfach für die Medien her schon so, dass ich dort schon mehr angeregt worden bin und einfach wieder in der Teilingkandidat gehandelt worden bin. Also der Druck ist dort viel größer gewesen in Sydney. Ja. Als wir in Atlanta waren, da habe ich relativ frei kämpfen können und drin. Und in Sydney habe ich halt die Belastung dazu gehabt, dass halt, ja, dass ich eine Medaille gewinnen sollte. Man ist halt eh gelungen, von daher war es natürlich auch wunderschön. Und Sydney hat man auch, muss ich sagen, für die Spiele, von der Ausrichtung her, für die Menschen her, also Australien, Sydney ist einfach für mich einfach ein unbeschreiblich gastfreundliches Land. Es war einfach wirklich, ja, da hat man sich auch wirklich wohl gefühlt, wie du da hingegangen bist. Ist sowieso, ist halt bei Nike sowieso immer willkommen gewesen. Die haben sie gezeigt nochmal für die. Es war einfach wirklich schön. Also war echt, nur ein Wahnsinnserlebnis. Ein Abschluss für mich.
Jetzt kommst du dann eh wieder nach Brisbane, was ich gesehen habe, die Olympischen Spiele.
Ja, ich habe gehört, 32.
Genau. Wie war denn damals in Sydney das der Medienrummel? War der groß?
In Sydney war schon ziemlich groß. Sydney war ein Wahnsinn. Also, da ist schon relativ viel da und da ist man wirklich schon, also wenn man halt gut mit da gewonnen hat, da ist man wirklich schon auf die internationalen Fernsehstationen und so gekommen und da hat man schon Interviews gegeben und da ist man schon wirklich so ein bisschen den Landkreis geboren, österreichmäßig sowieso, also war natürlich nicht so, wie es jetzt bei den Olympischen Spielen sieht, dass, was in der Fee Kamerateams und wie viele Leute das dort arbeiten. Es war halt, ist halt bei Paralympics nicht so stark gewesen,
Ja.
aber auch schon gut vertreten. Sie haben sich halt damals die Sportarten eher ausgesucht, wo sie halt hinfahren, wo eher Medaillenchance besteht und ja, es war das noch nicht so ganz professionell, aber ich glaube inzwischen, also Sydney war schon ganz gut. Im Vergleich zu Atlanta war es schlecht. Da haben sie daheim schon viel mitgekriegt, was passiert ist da drüben. Also, Ralf, ja, war schon sehr intensiv, muss ich sagen. Also, die Tage sind nach dem Sieg, war schon viel auf so Interviews und für Fernsehen wieder oder ja, was für eine Geschichte machen musste, dass irgendwas oder was ich so ist. Aber es genießt in der Zeit, denke ich mal, was heißt, du machst es jetzt gern.
Gibt's etwas, wo du da aber eher denkst, boah, keine Ahnung, Fernsehinterviews mag ich lieber als Radiointerviews oder war das alles gleich?
Ja, am Anfang hat man ziemlich, also, dann, aber es ist schon länger aus, das war schon so, also jetzt mal Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wie halt so normaler junger Schulucker. So meine ersten Radio-Interviews, die haben wir nachher selber nicht mehr anrufen können, weil da einfach, ja, das war einfach furchtbar. Aber ich habe dann irgendwo ich habe das nie mehr gefilmt werden oder fotografiert werden oder so, das ist halt nie das Ding. Aber mit dem lernt man einfach umgehen und inzwischen ist es mir eigentlich ziemlich egal. Und mir ist heute, also ich kann mich heute einladen zum Beispiel, mir ist halt eine Live-Sendung lieber wie eine Spiegelsendung, weil dann weiß ich das, was ich sage, das kommt da direkt um die Hand. Nicht irgendwas, was dir zusammenschneidet. Also, aber sonst, wie gesagt, ich habe jetzt keine Scheune mehr vor dem. Wenn ich schon kleines Kind bin, dann mit irgendwo beieinander auf ein Training oder so.
Genau, ist ein guter Tipp für Podcasts auch, dass man weniger zusammenschneidet und mehr laufen lässt. Jetzt aber nochmal zurück zu deinen Goldmedaillen. Was ihr immer schon wissen wollt, ist, ob du zum Beispiel deine zwei Goldmedaillen ab und zu nur einfach aus dem Schrank rausnimmst, in die Hände und so anfühlst oder anschaust und dir denkst, boah, das war schon wirklich eine coole Zeit.
Die hab ich hängen, dass ich sie jeden Tag schief.
Ja.
Ich habe ja aufgehängt im Vorraum bei mir und da habe ich alle meine wichtigen Medaillen drin, also die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und die zwei olympischen Medaillen. Außer wenn man direkt tue ich nur zu Anlässe war, hätte ich dann ein Foto machen möchte oder irgendwas sehen möchte oder so. Sonst ziehe ich es einfach vorbeigehen würde. Aber das hat mir schon sehr viel wert. Also,
Ja,
damit ja.
ich habe gelesen, dass in Mitte hier die EM dir extrem viel bedeutet hat und dass meistens du als erstes erwähnst, bevor eigentlich die paralympischen Medaillen kommen.
Ja, das war natürlich die EM im Mittersinn ist gemacht worden für mich. Das ist praktisch, nachdem ich der einzige Sportler war in Österreich, war es ja wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dass man Europameisterschaft nach Österreich holt.
Ja.
Aber nachdem ich dann schon ein paar Erfolge gehabt habe, hat es halt auch zwei Verrückte gegeben, so wie es dann Anführungszeichen, die man sagt, und heute schauen wir, dass wir die Europameisterschaft nach Österreich bringen. Also, und es war natürlich für mich eine schöne Geschichte, aber eine ganz schwere Geschichte. Weil es einfach, da war ich das erste Mal zum Beispiel dann eben, wo ich zwei Kinder schon gehabt, das war ein Skano. Die habe ich da mitgehabt, Frau und Kinder, wussten natürlich dann, was sie auf den Wettkampf vorbereitet wissen, wenn du mal alleine unterwegs bist, hast du ein Ritual einfach, was du machst. Gell? Und das ist ja dann irgendwann, wenn sowas, da musst du ja schauen, abwägen, was tue ich jetzt. Gell? Das ist einfach so schwieriger gewesen, da waren natürlich auch so viele Leute da, was ich zuschauen gekommen sind, ob es jetzt von meiner Arbeit war, ganzer 50er Bus vorher oder mein Vater hat sich erst einmal zugeschaut beim Judo, weil er in Österreich war, oder einfach so ein Riesending und dort ist aufgebaut auf mich, dass ich dort Europameister werde. Gell? Und das war der Riesendruck natürlich. Und war schon ganz eine spezielle Geschichte, und daher war das letztendlich auch die schönste Geschichte für mich, weil dann natürlich alle Freunde, alle Bekannten, alle Verwandten, alle Neues dann gleich vor Ort war, wie ich es gewonnen gehabt habe. Aber bis zum Sieg war es ein schwieriger zwei Tage. Also, weil es für mich sehr belastend, sag ich mal, ja. Aber ich denke, ich dann voll schön. Ja. Sind Sie das eigentlich wohl schon Techer, wie die Paralympics? Weil einfach der Druck dort am extremsten war. Paralympics sind natürlich ein Highlight, klar. Aber, sag jetzt mal, irgendwo in Amerika oder so, einen Kampf verlieren ist nicht so schlimm wie vor 1000 Leuten in der Halle, die was alle auf die sitzen. Also, ist es leichter, sag ich mal.
Du bist selber ja auch Judo-Trainer. Was muss eigentlich so ein Sportler mitbringen, um so erfolgreich zu werden wie du?
Ja, du brauchst ein Durchhaltevermögen. Und du darfst nicht mehr aufgeben. Du musst einfach hartnäckig sein, musst an deiner Sache arbeiten und du musst immer wieder aufstehen. So, im Judo heißt es immer, du kannst verlieren. Und wenn du kämpfst, kannst du verlieren. Wenn du nicht kämpfst, hast du schon verloren. Und ich denke mal, du musst nicht einfach an deiner Sache arbeiten und wirst dich für einen verlorenen Kampf also nicht gleich mal so zurückhauen lassen, sondern es kommt eh immer wieder alles zurück und man muss halt kontinuierlich arbeiten und mit der Zeit reift alles und dann kommen auch die Erfolge. Aber das, die Leute, die ins Judo kommen und glauben, sie können in einem halben Jahr, oder in einem Jahr Judo, ja, die hören recht schnell wieder auf, dann ist einfach draufgekommen, dass das nicht so ist. Das ist ein längerer Prozess und das braucht eben einfach so Zeit.
Gibt es einen Unterschied eigentlich zu Nicht-Behinderten-Judo und Behinderten-Judo?
Ist eigentlich gar keiner. Man, auf den Matten direkt ja, auf den Judomatten, weil man steht sich näher beieinander beim Behinderten-Judo, weil man sich ja schon direkt anfasst und dann erst Kämpfen anfängt. Und beim Nicht-Behinderten-Judo steht man halt 4 Meter auseinander und der Kampf ist den Kampf eröffnet. Aber von da weg ist eigentlich kein Unterschied mehr.
Dir zu Ehren, da gibt's ja einen Walter-Handel-Platz in Geilneukirchen. Was bedeutet dir das?
Ja, eigentlich sehr viel, weil die meisten Straßen, wenn man so anschaut, Plätze, was es so gibt, eigentlich nur noch von Sturmeleuten benannt sind. Und ich habe jetzt schon 20 Jahre einen Platz vor meiner Haustür, mehr oder weniger, also zwei Plätze eigentlich, diese Dame. Ja. Parkplatz, weil was man Gemeinde gespendet hat und der Sportplatz dran an, weil was ich von Asphy gekriegt habe. Ja. Das freut mich schon, also das ist schon schön. Aber nichts hab davon, so letztes Mal, ja. Aber ich hab's nicht noch, weil ich lebe so letztes Mal, wenn ich erst angeschoren bin. Und dann irgendwie fragen muss, wer ist der Walter Hahn, wenn ich nochmal, was der so, wie man heute durch irgendwelche Straßen gehe und dann durch den Namen lesen, so, wer war das eigentlich? Ja. Wie ist das gemacht worden, ist dann angeschoren worden.
Das ist eigentlich schön. Finde ich ziemlich cool mit den Straßen, weil wir gehen auch immer in Wien durch die Straßen und denken uns, ah, wer war das? Ah, ja, genau.
Ja, genau. Und ich habe jetzt in keiner Kirche oft einmal geschaut und da war schon wieder mal recherchiert, wer war diese? Ja.
Da muss ich mal nach Geilneukirchen kommen. Deine Frau und die zwei Kinder, die haben bestimmt auch sehr oft auf die verzichten müssen. Wie stehen sie denn zu Judo?
Ja, sehr viel verzichten müssen auf mich. Aber ich glaube, ich habe Gott sei Dank der Zeit, wo ich so viel unterwegs war, auch Arbeit gehabt, dass man sehr viel Möglichkeit hat und sehr flexibel arbeiten hat können, dass ich auch für die Kinder viel Zeit habe. Ich habe einen Job gehabt, wo ich meistens erst am 3 Nachmittag zu arbeiten angefangen habe, also Vormittag viel Zeit gehabt, den ich gearbeitet habe, weil sie in den Kindergarten so gegangen sind. Und von daher habe ich schon sehr intensiv viel Zeit mit einer gehabt. Aber es war ja nur eine Einteilung gewesen. Natürlich habe ich dann einmal eineinhalb Stunden trainieren gehen müssen dazwischen oder so, aber das hat mich so ganz gut erkannt. Also.
Und jetzt hast du eine kleine Enkelin, wirst du die dann irgendwann einmal zum Judo-Training bringen?
Ja, ich hoffe, dass sie mal mag. Meine Kinder auch trainieren lassen, also mein Sohn macht immer noch Judo, meine Tochter hat nur eineinhalb Jahre Judo gemacht. Mhm. Ich hoffe, dass es so Spaß macht, aber ich hoffe, dass die Enkelin schon gefällt. Aber sie hat auch alle anderen, also ganz egal, was sie machen möchten, mir ist immer wichtig, dass Kinder irgendwo in einem Verein sind, irgendwo dabei sind, ob es jetzt Musik ist oder ein Judo-Verein oder Feuerwehr oder Pfadfinder Judo ist, mache ich insofern lieber, weil dann kann ich meine Freizeit lernen verbringen, wo ich mein Hobby habe.
Ja.
Wenn es bei einem anderen Ding sind, dann habe ich es halt nicht so dabei. Ja. Das sieht es halt nicht. Im Verein, wenn ich noch hinfahren, sie sind automatisch auch mit, dann habe ich es halt einfach mehr.
Genau, vor allem auch in kleine Ortschaften und so, da ist wirklich der Verein eigentlich so das, was das den Ort am Leben haltet.
Ja, sicher so, ja.
Wir haben schon einiges angesprochen. Jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal von dir wissen, wie anstrengend ist es wirklich als Judoka vor einem Kampf die ganzen Medientermine zu haben?
Es ist, also unmittelbar vor einem Kampf ist natürlich ganz schlecht. Was auch natürlich störend ist, die uns direkt mal, wenn ich so nach dem ersten Kampf gerade von der Matten überkomme, dann wollen die ein Interview haben und ich will mir weich, wie man eigentlich den Gegner anschauen, was ich dann habe, weil der gerade noch nie kämpft, ja, wenn ich das nächstes habe. Und ich will mich eigentlich vorbereiten auf den nächsten Kampf. Da passt es halt überhaupt nicht, sage ich ja. Aber natürlich, die wollen natürlich gleich ein paar Worte haben und das habe ich meistens ganz, ganz kurz gehalten und habe geschaut, dass ich meine Sachen mache. Ja, ist das okay, aber während dem Wettkampf ist, ja, ich verstehe jetzt oft auch die Sportler, wenn das so ist, wenn die einfach da vorbeigehen, auch beim Mikrofon oder so, und dann ja, Sachen machen, weil ist die Messe in einer halben Stunde wieder auf dem Matten und so wieder, da wieder gut vorbereitet sind.
Wir haben das jetzt eh sehr oft gesehen bei den Olympischen Spielen, dass die Judoka da gestanden sind, nicht gewusst haben, was sie wirklich sagen sollen, und dann hat man halt fünfmal hintereinander gehört, ich habe keine Worte dafür, und man weiß nie, mit welchen Emotionen die gerade zu kämpfen haben. Das ist schon schwierig.
Ja, es ist natürlich also unmittelbar noch ein Wettkampf, so wissen wir, ist natürlich auch, dass so viele Eindrücke da sind und dass du oft schwer tust. Wie soll ich es nicht beschreiben? Also, es ist nur Wahnsinn. Es ist nur ja, was da gerade passiert ist und was mir gelungen ist gerade. Es ist halt schwer zu beschreiben oft. Es ist halt oft ein Tag später, ist es einfach einfacher. Und aber wie gesagt, nach dem Wettkampf ist alles einfacher als wir während zwischen die Kämpfe. Das ist für alle, glaube ich, sehr belastend, weil jeder in seinem Fokus ist.
Ja.
Der sehr rein ist, auch wenn du fertig bist, ja, wenn du wieder ausgeschrieben bist oder wenn du gekommen hast. Und bis dahin ist halt Ding. Man, gut, dass es gibt, sage ich jetzt mal, weil man jede Medienschicht was schreibt über Sport oder speziell über deinen Sport, was du machst, gut und interessant und wichtig ist, ja. Das bringt uns auch Leute, das bringt uns Mitglieder, das ist, darum ist es gut, glaube ich, wenn wir jetzt diese Olympischen Spiele da erinnern, sicher auch gut für den Nachwuchs im Judo-Bereich, ja. Wenn es ein Anfängerkurser startet, glaube der Zulauf wieder größer wird, oder ja, oder manche sich wieder Vorbilder nehmen, also dann, was das jetzt, zum Beispiel Bora für die Schamil, der ist öfter mal bei mir im Training, ja. Und viele junge Leute von mir kennen den vom Training, ja. Und dann sagt man, der hat das jetzt geschafft, das kommt ihr vielleicht sogar auch schaffen, ja.
Genau.
Der hat doch was trainiert, mit mir trainiert sogar vielleicht, ja. Also. Und ich glaube, dass man jetzt schon, und so solche Sachen brauchen auch Medien, dass die dann auch, dass die Leute ins Fernsehen kommen, dass die im Radio sind, Publik ist das Ganze und Judo in den Medien ist es. Und auch für unseren Sport, da wird man wieder noch gut spielen.
Gibt's.
Ja, stärker werden vielleicht sogar.
Ja. Gibt's eigentlich auch etwas, das du von den ganzen Interviews gelernt hast?
Was ich von den ganzen Interviews gelernt habe, das ist, dass ich wenn ich verstehen darf und wenn man immer so sehen muss, wie ich bin, ganz normal war, ja, was anderes weißt du, was ich jetzt anders drauf. Und weiß ich nicht, oder ja, ich muss irgendwie Hochdeutsch schwingen, jetzt ein bisschen aufhören. Ich werde nie wieder Hochdeutsch schwingen, glaube ich, beim Interview, weil es nicht, gut kommt und das tue ich nicht kann.
Da sind wir schon zu zweit. Wie sollte denn eigentlich im Behindertensport berichtet werden? Gibt es da Wörter oder Sachen, wo du da denkst, das ist ein totales No-Go?
Ich glaube, dass sich die meisten Leute Zeit einfach zu viel Gedanken machen, weil Behinderten selber, die sehen das gar nicht so tragisch. Man versucht oft so, für mich ist am schlimmsten eigentlich, wenn man versucht, für Behinderung oder für behinderten Menschen oder so, ein anderes Wort zu suchen, weil Behinderung irgendwie für manche diskriminierend ist. Ich finde das überhaupt nicht so. Ich finde es viel blöder, wenn man sagt, es gibt oft so andere Namen halt, so wie schwer eingeschränkt oder der ist verhaltenskreativ oder der ist einfach andere Namen sucht, statt dass man sagt, der ist einfach behindert. Ja. Der hat einfach, der ist blind oder der ist gehörlos oder der ist querschnittgelähmt. Und mit dem kann, glaube ich, jeder umgehen, was das hat. Ja. Das ist überhaupt kein Ding. Nicht. Und das so, wenn man so mit so Sandpfützchen angegriffen wird und so, oder so irgendwie, das ist, glaube ich, für die Leute viel mehr Verarsche, als wenn man es ganz normal sagt oder ganz normal redet. Ich habe auch gleich, darf ich dich fragen, was hast du mit den Augen? So, die natürlich darfst du mich fragen, was für die Hände sind. Interessiert natürlich jeden, wenn man sieht, dass er da sitzt und dann hält sich eine Zeitung auf 3 Zentimeter zu, dass er lesen kann, dann würde mich interessieren, was hat der vielleicht. Ja. Ja. Ich lieber fragt, dass mir vermutet irgendwas und weiß aber nicht. Ja.
Das ist auch so schwierig, weil heutzutage alles so übersensibel ist auf alles, da traut man sich oft gar nicht mehr etwas zu sagen.
Nein, ich glaube einfach, dass es am besten ist, dass man ganz normal darüber redet und die Leute sind, glaube ich, ohne was so eine Behinderung haben, was viele auch immer, die können meistens sehr gut umgehen damit. Ich glaube, dass eben die unter Anführungszeichen Nichtbehinderten mehr Probleme damit haben, über das zu reden oder zu schreiben oder so, als wie der Behinderte selber. Also, das hilft ja nicht so. Ich sehe mich, ich weiß schon, dass ich Behinderung habe, aber ich sehe mich nicht als behindert, weil ich kann nicht alles machen, was ich nicht Auto fahren kann.
Ja. So. Dann, das ist ein schöner Abschluss. Möchte ich mich nur noch bei dir bedanken für das tolle Interview und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal in Kärnten.
Ja, war natürlich schön.
Das war unser Paralympics-Monat. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Falls jemand Tipps hat, wie man in guter Qualität Telefoninterviews aufnehmen kann, dann schreibt mir bitte, entweder über die Social-Media-Plattformen auf Facebook oder Instagram oder per Mail unschlagbar.ehrlich@gmail.com. Nächste Woche geht's weiter mit dem Fight Report und ausnahmsweise mit einem Überraschungsgast aus New York. Wer das ist und um was es gehen wird, erfährt ihr nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, passt auf euch auf und bleibt unschlagbar ehrlich.